Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, ihr Lieben. Hier ist der literarische Salon. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich wirklich on air bin und ich hoffe, dass Christian auch da ist. Aber erstmal stelle ich mich vor, ich bin Karin Müller aus Frankfurt, falls ihr uns über der Sommerpause hinweg vergessen habt. Wobei, ihr hattet ja keine Sommerpause, nur wir hatten eine Sommerpause. Wir haben ja ein bisschen vorproduziert und ansonsten ist der Salon ja ganz normal weitergelaufen. Aber während wir geurlaubt haben, auf eher unspektakuläre Art und Weise, scheint wieder irgendwie im Hintergrund die Technik auch Urlaub gemacht zu haben. Also es ist wieder sehr spannend. Lieber Christian, sag doch bitte was. Ich bin schon ganz nervös, weil jetzt rede ich schon seit ungefähr 30 Sekunden und von dir habe ich noch keinen Pieps gehört. Bist du denn da?
Darf ich mich wieder bewegen?
Ja, bitte.
Gut.
Atmen auch.
Also es war tatsächlich über eine Minute, die du...
Nein.
Doch, ja, ich bin also begeistert. Es hat wieder mal funktioniert. Also, naja, wie man es nimmt. Ja, du hast gerade so schön von der... also hier ist übrigens Christian Raabe aus Berlin. Und wir haben den literarischen Salon tatsächlich jetzt mal wieder mehr oder weniger zeitgerecht geöffnet, weil wir uns jetzt wieder in unseren normalen Tonus bewegen, denn die Sommerpause ist durch. Ja, und beim Thema Sommerpause, du hast ja jetzt erst vor ganz kurzer Zeit mal so ein kleines bisschen Urlaub gemacht. Ich war ja vorher dran. Wie war's denn?
Ja, Gott, es war ja eben halt so eine Art Urlaubssimulation, möchte ich fast sagen. Also es war nicht das, was ich normalerweise als Urlaub bezeichnen würde. Wir waren auch gar nicht weit weg, sondern praktisch nur hier vor der Haustür im Rheingau ein paar Tage, wollten in den Weinbergen wandern, also haben es auch zum Teil gemacht, bis dann der Hund gestreikt hat. Der hatte dann nämlich, ja, der hatte einfach keine Lust mehr, so steil bergauf zu laufen. Und als wir dann so am dritten Tag, als wir dann wieder so abgebogen sind und gesagt haben, so, jetzt geht's hier wieder hoch, dann hat er seine vier Beine in den Boden gestemmt und uns entsetzt angeguckt und hat gesagt, lauf doch alleine, ich bleib hier. Also insofern
das hätte ich auch
jetzt
ganz gerne über den Urlaub gemacht.
Aber du hast ja tausende von Kilometern in den Beinen, oder? Also ihr seid doch so richtig weit gelaufen.
Naja, es waren 136, nur dreistellig, man gerade so eben. Aber ich muss wirklich sagen, es ist, wie es Eckhard von Hirschhausen mal so schön gesagt hat, nicht jede Enttäuschung muss etwas Negatives bedeuten. Immerhin ist es das Ende einer Täuschung, denn man hatte ja offensichtlich vorher was ganz anderes erwartet. Ja, unter diesem Motto kann man eigentlich auch diesen Urlaub zu einem gewissen Teil betrachten, denn ich bin jetzt um die Täuschung ärmer, dass ich Bock darauf habe, jeden Tag wirklich so 20 bis 30 Kilometer berghoch, bergrunter laufen zu müssen. Ja, ich mache das gerne, wenn ich es darf. Also wenn es so eine Frage davon ist, gehen wir heute einen Schritt? Ach ja, doch, lass mal machen. Ja, du musst jetzt hier losgehen, weil dein nächstes Hotel wartet auf dich, aber eben da hinten und nicht hier. Und das, ja, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Zumal ich seltsamerweise mir auch in meinen eigentlich schon total eingearbeiteten Wanderschuhen auf beiden Seiten so fiese Blasen gelaufen habe, dass ich also ab dem dritten Tag wirklich jeden einzelnen Schritt gespürt habe. Insofern kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, ich habe auch, also ich weiß auch nicht, ich bin ja eine erklärte Nicht-Wanderin. Also ich finde ja Wandern doof per se, also einfach weil ich schon das Wort Wandern so blöd finde.
Hatten wir schon mal drüber geredet, glaube ich.
Also da kriege ich irgendwie, aber gut, wir waren halt jetzt auch, also wandern oder eben nicht wandern, weil der Hund nicht wandern wollte. Ich gehe ja wahnsinnig gerne spazieren, ich habe ja auch kein grundsätzliches Problem damit, bergauf zu gehen. Bergab finde ich blöder, aber ja, egal. Jedenfalls habe ich mir aber auch ein, also ich habe es auf die Kurve kurzen Strecken, die wir da nur laufen konnten, wegen des Hundes, habe ich es aber geschafft, mir eine, ich weiß es nicht, eine Sehnenreizung am rechten Knöchel und irgendwie eine Wadenverhärtung, würde man im Fußball sagen.
Super. Hammer.
Es ist wirklich, es tut so scheiße weh. Also jetzt echt noch nach ein paar Tagen der Ruhe. Ich meine, ich muss ja sowieso immer viel laufen. Ja, jeden Tag bin ich ja mehrere Kilometer mit dem Köter unterwegs, der hier übrigens zu Hause wieder überhaupt keinerlei Schwäche zeigt, sondern sich völlig, völlig normal bewegt. Aber ich merke dann, also immer wenn so 20 Minuten geht, aber alles danach, das wird dann echt richtig, richtig unangenehm. Und ich fühle mich wie so ein abgehalfterter alter Fußballer, der sich da über den Platz schleppt. Aber
und du wirst lachen, auch ich habe mir direkt einen Wolf gelaufen, aber nicht so wie du dir das jetzt vorstellen würdest, wo man sich normalerweise einen Wolf läuft. Nein, und zwar unter dem linken Arm. Denn immer schön, weißt du, so mit den entsprechenden Stöckern ja unterwegs, weil es ging ja bei uns auch gerne mal so 800 Höhenmeter hoch oder 800 Höhenmeter runter und ohne entsprechende Stöcker geht das ja gar nicht, also zumindest in unserem Alter nicht mehr. Ich habe da Leute teilweise durch die Gegend hüpfen sehen, da dachte ich mir, hör, komm du mal in mein Alter. Ja, und das war also wirklich ernsthaft. Ich dachte mir irgendwie, warum tut dir denn das so weh? Ja, auch morgens schon Deo, irgendwie dachte mir, muss das jetzt sein? Und habe da mal geguckt und habe allen Ernstes mir genau an der Stelle, wo quasi das T-Shirt aufhörte, habe ich mir eine schöne Stelle an der Innenseite vom Arm
aufgescheuert.
Super klasse. Oh. Ja. Ja, und das ist dann schön, da bin ich immer so wie John Gross Baum genannt, jetzt immer mit breite Arme unterwegs gewesen, aber das sieht irgendwie blöd aus und das läuft sich auch nicht so gut.
Aber weißt du, ich hatte ja mal diverse Reitunfälle, also jetzt, ich bin da, also nicht im Sinne von, dass ich vom Pferd gefallen bin oder da, man reitet sich ja gerne auch mal einen Wolf, aber ich hatte dann auch einfach mal völlig aufgescheuerte Finger von den Zügeln. Das heißt, ich hatte wirklich riesige Wasserblasen zwischen den Fingern und Wund gerieben. Und dann, aber ich musste ja am nächsten Tag wieder reiten und dann und dann habe ich mir wirklich, kennst du diese Kamistat-Salbe für irgendwie Sachen, die im Mund wehtun?
Ja.
Genau. Und das ist super. Da hatte ich nämlich eine dabei, Gott sei Dank. Und dann habe ich mir dieses Zeug einfach auf diese wunden Stellen geschmiert, Pflaster drüber geklebt und dann ging das, weil da ist irgendwie Lidocain drin.
Ja, super. Alles klar.
Das betäubt echt mega. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist jetzt hier echte Lebenshilfe.
Du, ich habe mich jeden Morgen mit diesen komischen Blasenpflastern, also diese Compete oder wie auch immer, die jetzt gibt es ja von verschiedenen Herstellern, gedopt habe, dann ging es, weil im Schuh war es dann erstmal in Ordnung, aber jeden Abend musste ich die leider abmachen, denn die waren eben dann durch die Benutzung doch schon so ein bisschen angegangen und ich hätte mich nicht getraut, damit noch einen weiteren Tag, nicht, dass es dann erst recht anfängt zu scheuern. Und jeden Tag wurde das schlimmer darunter und ich dachte mir, Scheiße, ich rede nicht weiter, weil ich kenne dich ja, nicht, dass du jetzt hier gleich noch vom Stuhl fällst.
Naja, ich meine, mit so Blut und eklig Zeug kann ich ja, aber ich stell's mir einfach vor, ich leide wirklich mit dir.
Ja. Gut. Und aber jetzt ist das Thema durch, die Füße sind noch dran, die Arme auch. Und
sehr gut.
Bevor ich das jetzt noch komplett vergesse, ich habe jetzt mal ein Shoutout an eine liebe Hörerin. Eigentlich würde ich mal sagen, eine unserer treuesten Hörerinnen. Liebe Kirsten, vielen, vielen Dank für einen Post bei Facebook, der eigentlich überhaupt nichts mit uns zu tun hatte, sondern wo du da drüber berichtet hast, dass du eine Fernsehserie gerade gesehen hattest und die gut fandest. Denn auch ich bin dadurch auf die Idee gekommen, mir Alex Rider, die Serie mal bei Prime anzugucken. Und Ich kenne ja, weil sie schrieb nämlich davon, dass sie die Filme toll fand, aber auch gesehen hat, dass das von einer Buchreihe irgendwie ist von Anthony Horowitz.
Und die du ja schon ungefähr 37 Mal hier erwähnt hast in unserer Show.
Grundsätzlich, genau. Ja. Und dementsprechend kenne ich sie ja und ich muss sagen, eine super gelungene Umsetzung dieser Buchreihe, sage ich jetzt mal, weil er hat nicht versucht, die alten Bücher, die ja tatsächlich so, ich glaube, so Ende der 90er, Anfang der 2000er irgendwie so geschrieben wurden oder sowas in der Richtung und tatsächlich auch spielen, wo ja die Technik noch eine ganz andere war, super umgesetzt auf die heutige Zeit und auch der Soundtrack hatte ich für mich super gepasst. Also ich habe die Dinger in ultra kurzer Zeit durchgesuchtet. Immer wenn ich irgendwie Pause hatte, musste es auf jeden Fall ein Teil einer neuen Folge sein. Und vielen Dank nochmal, Kirsten. Du hast mir einige Tage versüßt damit.
Ja, sehr schön. Da muss ich auch gleich mal hingucken. Ich erinnere mich an den Post, ja. Und da ist mir auch aufgefallen, weil ich mir dachte, Alex Rider, das sagt mir doch irgendwas. Und dann ist mir eben eingefallen, dass du es schon ganz oft erwähnt hast, diese Buchreihe. Ja. Oder was heißt ganz oft, aber einige Male schon. Also oft genug, dass ich es mir merken konnte, jedenfalls.
Genau. Also zumindest, als wir über Reihen gesprochen haben.
Ja, aber nicht nur da, sondern ich glaube noch bei anderer Gelegenheit auch nochmal. Aber übrigens, weil du schon beim Shoutout für Kirsten bist, da schließe ich mich mal direkt an, denn wir haben ja einen unverzeihlichen Fehler begangen, auf den sie uns dann so, also indirekt hingewiesen hat, möchte ich mal sagen. Naja, eigentlich war es schon ziemlich direkt. Wir hatten ja, also unsere letzte Folge, Folge 29, Road Trip, ihr erinnert euch vielleicht, kam ja am 1. September raus. Ja? 1. September ist ja eigentlich wirklich der Feiertag schlechthin für alle Potterheads, aber du darfst dann gleich die Ankündigung machen, aber wir haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht, als wir diese Sendung aufgenommen haben. Irgendwann Anfang August hatten wir diesen wichtigen Termin nicht parat.
Ne? Nein, also ich, wenn Culpa. Ich, ja, auch mea culpa, mea maxima culpa, ja, tatsächlich, also es wäre ja nun sowas von eine Steilvorlage gewesen, ja, das zu tun. Insofern
verkackt von uns.
Insofern, lieber Leute, ihr kennt uns ja, wir verkacken gerne mal, aber wir sind ja lernfähig und deswegen. Ja, das soll es für erstmal ganz kurz gewesen sein, denn den Rest machen wir einfach selber. Wir begeben uns mit dem Saloon jetzt quasi on the road, on the track, in unseren eigenen Hogwarts Express, denn wir wollen natürlich unseren Fehler wieder halbwegs wettmachen und werden uns über diese grandiose Welt, die J.K. Rowling da geschaffen hat, unterhalten. Und ich hoffe, dass du das genauso siehst, Karin.
Ich sehe das sowas von und vor allen Dingen ist ja Harry Potter im Grunde auch fast die einzige Serie oder Buchreihe, auf die wir uns so uneingeschränkt einigen können, oder? Also zumindest haben wir noch keinen anderen gemeinsamen Reihennenner gefunden, über den wir uns so voller Emphase und Begeisterung austauschen könnten, oder?
Nee, ich glaube, die, wo wir beide, sagen wir mal, voll im Thema sind und dann auch noch beide sagen, ist geil, haben wir, glaube ich, nicht. Das stimmt.
Ja. Naja, also insofern ist ja eigentlich, also ich meine, wir sind jetzt hier schon über ein Jahr, sind wir mit dem Saloon zugange und haben noch nie so richtig intensiv über Harry Potter gesprochen, also immer nur mal so kurz erwähnt. Es wird Zeit. Wir müssen diese Scharte auswetzen und werden uns heute in Episode 30 ausführlich über dieses grandiose Zaubereruniversum unterhalten und über die Dinge, die wir toll sind, und über die Dinge. Oha, wer war das denn?
You're a wizard, Harry.
Yes.
Und wie ihr dabei schon erkennen könnt, wird es wohl so sein, dass hin und wieder der ein oder andere aus dem Cast mal vorbeikommt. Denn ich habe sie natürlich auf der Metaebene eingeladen und ich bin mal gespannt, was sie uns da alles so zu erzählen haben. Allerdings sind es natürlich die Originale. Dementsprechend werden wir alle damit leben müssen, dass es leider in Englisch ist. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn nicht, ja gut, unter Potterheads, denke ich mal, weiß sowieso jeder, was mit der einen oder anderen Quote so gemeint ist.
Also ich denke, es war jetzt gerade eben Hagrid, der gesagt hat, du bist ein Zauberer, Harry.
Genau.
Ja, habe ich jetzt mal so aus der Lameng übersetzt.
So gut, ja.
Ja, Wahnsinn. Nee, aber das trifft sich gut, weil ich habe tatsächlich mit der Harry Potter-Reihe intensiv angefangen, englische Bücher zu lesen. Also ich habe das davor immer nur so vereinzelt gemacht oder wenn ich es halt mal, wenn ich so das Bedürfnis, oder was heißt Bedürfnis, wenn ich das Gefühl hatte, ich müsste mal was für meinen Kopf oder meine Sprachkenntnisse oder sonst was tun und müsste mal ein englischsprachiges Buch lesen. Das kam dann irgendwie so einmal im Jahr vor. Mit Harry Potter habe ich tatsächlich angefangen, von Band 1 an es auf Englisch zu lesen und ich habe nie eine deutsche Version gelesen. Ich habe übrigens auch nicht alle Filme gesehen, aber wenn ich sie gesehen habe, so die wenigen, die habe ich mir auch im Original angeguckt und ich habe auch die Hörbücher auf Englisch gehört.
Ja.
Also, wobei, es stimmt nicht, ich habe, glaube ich, die ersten drei habe ich auch von Rufus Beck auf Deutsch gehört. Also das habe ich mir dann schon auch gegeben. Also insofern bin ich nicht völlig unbeleckt mit den deutschen Begriffen, aber die sind zum Teil schon ein bisschen anders als die englischen.
Allerdings, ja, das kann man durchaus so sehen. Also ich muss auch wirklich sagen, wir hatten ja im Vorfeld so einen kleinen Aufruf gestartet, Karin, das hast du ja dankenswerterweise gemacht. Und wir haben ja tatsächlich darauf auch die eine oder andere Rückmeldung bekommen und unter anderem kann ich mich an die auch ebenfalls wieder von Kirsten erinnern, die ja auch so ein bisschen davon berichtet hat, wie sie denn dazu gekommen ist, dass es tatsächlich, ja, warte mal, wenn ich das hier so richtig sehe, sie war gerade genau im Mutterschutz, ja, und es kam irgendwie dazu, dass sie von diesem Kinderbuch erfahren hat und dann eigentlich mehr oder weniger alles angefangen hat, in einer Reihe durchzusuchten, was zu diesem Zeitpunkt schon da war. Ja, bei mir ist es ähnlich, also wenn ich auch natürlich nicht im Mutterschutz war, aber es hatte durchaus was mit Kindern zu tun, nämlich meine Tochter ist ja in 1996 geboren und das korreliert ja ziemlich damit, wann auch die Reihe anfing. Insofern hatte ich zu diesem Zeitpunkt wirklich so gar keinen, keine Spitzen irgendwie frei, um mich um irgendwas zu kümmern, was jetzt nicht so der direkten Familienplanung und Unterhaltung oder sowas zu tun hatte. Also ist das vollkommen an mir vorbeigegangen, aber ich bin ebenfalls wieder durch meine Tochter dann auf die Hörbücher gekommen von Rufus Beck, denn sie hat nämlich die von einer, ich weiß nicht, es war von einer Klassenkameradin oder so, und zwar auf Kassetten.
Naja, ich hatte die auch noch auf Kassette.
und da wir aber zu diesem Zeitpunkt hatten die Kinder oder Lisa dann eben hatte zwar einen Kassettenrekorder oder Player, der aber nicht mehr funktionierte. Und da dachte ich mir dann, gut, ist ja sowieso so ein bisschen oldschool, lass uns das mal ins digitale Zeitalter bewegen. Und dann habe ich die Dinger ernsthaft das an meinen Computer angeschlossen und digitalisiert und dann quasi aus den Kassetten selbstgemachte CDs gebrannt und musste ja, um die Dinger dann immer irgendwie vernünftig auf die CDs abzudingsen, dann immer mal reinhören. Und das, was ich da hörte, also eigentlich eher thanks to Rufus Beck mit seiner grandiosen Interpretation, war es dann so, dass ich da immer mehr so mitgekriegt habe und dachte, das hört sich ja eigentlich geil an. Und bin ich eben auch mal so drauf gekommen, dass auch die Geschichte mich mehr und mehr interessiert hat. Wie war das bei dir?
Ja, ich habe, ich bin fast, also ich bin wirklich ziemlich schnell auf den Trip gekommen. Also das erste Buch ist ja 97 erschienen, also zumindest original auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wann es dann auf Deutsch losging. Und ich habe auf jeden Fall noch im alten Jahrtausend, ich weiß es nicht, ob es 98 oder 99 war, hat mir eine Freundin den Tipp gegeben. Die hatte das irgendwie mal vor die Flinte bekommen und war total begeistert davon. Dann habe ich mir das auch besorgt und ich glaube, es war so, es gab es noch gar nicht auf Deutsch. Ja? Oder 98 ist es, sehe ich gerade, in Deutschland erschienen, aber ich habe es mir dann auch auf Englisch besorgt. Und also Harry Potter and the Philosopher's Stone, also der Stein des Weisen, Band 1, und den habe ich dann voller Begeisterung gelesen. Also ich schätze, das war 98 oder 99. Und dann gab es ja zu dem Zeitpunkt die ersten drei, als ich angefangen habe. Ja, dann muss es wohl 99 gewesen sein, weil der Gefangene von Azkaban, Band 3, der ist 99 erschienen. Und ich habe mir die dann wirklich ganz zügig alle drei hintereinander weggekauft und durchgesuchtet und war wirklich absolut, also buchstäblich verzaubert davon. Ja, und habe dann tatsächlich auch jedes Jahr, oder ich meine, dann hat man ja zum Teil auch größere Lücken, ja, der nächste Band 4 kam dann erst 2000.
Grausam.
Und Band 5 2003, drei Jahre warten, um Gottes Willen, und Band 6 2005 und Band 7 2007 dann, das war ja, also ich meine, das war schon echt hardcore, ja,
ja.
Aber ich habe die immer sofort mir gekauft und gelesen und ja. Ja, also ich war wirklich so der totale Mega-Potterhead zu dem Zeitpunkt und bin es eigentlich immer noch. Also ich habe die Bücher alle mehrfach gelesen, was ich ansonsten nicht mache. Ich habe auch tatsächlich die Hörbücher alle mehrfach gehört. Ja, nur mit den Filmen bin ich noch nicht so richtig warm geworden. Aber
ja, da ja. Sind wir uns ausnahmsweise mal wieder einig. Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich nur mit dem allerersten irgendwie so dieses gleiche Gefühl verbinde. Alle anderen, also selbst schon der zweite, da habe ich mich viel zu sehr daran hochgezogen, was sie alles in dem Film halt nicht umgesetzt haben und was sie vor allen Dingen vollkommen anders umgesetzt haben, als ich es persönlich irgendwie empfunden habe. Ja, dass die Dinger für mich eigentlich, ja, das war mehr oder weniger so ein Pflichtprogramm. Ja, guckt man sich halt an, gerade eben auch mit den Kindern zusammen dann. Mhm. Aber also ich glaube, mich erinnern zu können, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich, glaube ich, von den letzten beiden, die ja dann irgendwann eben auch schon wieder in zwei Teile aufgeteilt wurden, nee, die habe ich gar nicht mehr geguckt. Also weil, nö. Ja. Nee.
Also ich glaube, ich habe tatsächlich nur die ersten drei Filme gesehen und vor allen Dingen dann bei dem dritten, da war ich dann endgültig raus, weil Band 3 ist tatsächlich mein absoluter Lieblingsband aus der ganzen Reihe. Und ich habe mir halt die Figuren alle so komplett anders vorgestellt als der Cast, weil ich meine, es ist ja wirklich ein brillanter Cast, will man ja gar nicht sagen. Das sind tolle Schauspieler.
Absolut.
Allein auch Maggie Smith als Minerva McGonagall, aber
ja.
Meine Minerva sieht halt einfach total anders aus. Ja,
okay.
Die ist, also ich war völlig geschockt, als ich die gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ich finde Maggie Smith großartig, aber sie, also für mich war es die komplette Fehlbesetzung für diese Rolle, ja. Die ja, solche Sachen. Oder auch Albus Dumbledore, den habe ich mir auch nicht so tatterig vorgestellt. Also es ist ja, Mann, naja, Gott, und Harry, ja, Harry.
Also Harry, entschuldige, aber Harry geht ernsthaft gar nicht. Der hat aber sowas von null mit dem ja sehr umfangreich beschriebenen Menschen zu tun. Nein, es geht schon mal bei dieser Bubi-Frisur los, die er da hat. Also das ist, nein. Also da habe ich mich regelmäßig drüber aufgeregt.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch den Film Harry so wahnsinnig unsympathisch. Das ist halt so ein bisschen so ein Klugscheißer, also aber auf so eine unangenehme Art, dass ich meine,
Mickey Mouse meinst du?
Ja, so, genau. Also irgendwie, genau. So die Hermine ist ja auch, also ich meine, die ist ja natürlich, also schon irgendwie von ihrer Anlage her ist sie ja die Klugscheißerin, aber die, das ist okay. Die fand ich auch im Film, also will ich jetzt nicht.
Ich wusste doch, dass sie früher oder später was dazu zu sagen hat, ja.
Absolut, ja. Nee, aber ganz ehrlich, aber wir wollen ja eigentlich über die Bücher reden. Wir wollen jetzt eigentlich nicht reden, dass wir die Filme scheiße finden. Vor allen Dingen, weil ich ja weiß, dass ganz viele unserer Zuhörer die Filme auch ganz toll finden. Und das ist ja auch okay. Also viele haben ja tatsächlich auch mit den Filmen angefangen und dann erst mit die Bücher gelesen. Und ja. Vielleicht ist es so rum die bessere Variante, weil man dann eigentlich noch viel, viel mehr bekommt. Also wenn man erst die Filme sieht und die Filme toll findet, und ich glaube, wahrscheinlich findet man die Filme ohne die Buchvorlage ganz grandios. Und ja, und dann, wenn man dann die Bücher noch liest, dann bekommt man einfach noch viel mehr dazu, und wir wiederum haben das Gefühl, dass man uns was weggenommen
hat. Ja, leider. Na, was heißt leider? Weißt du, man muss sich ja so einen Film nicht angucken, beziehungsweise man kann ihn ja auch abgehoben betrachten. Also es gelingt mir immer besser, wobei ich tatsächlich bei Harry Potter irgendwie mehr Schwierigkeiten habe als bei allen möglichen anderen Verfilmungen, das wirklich abgehoben als ein separates Werk zu betrachten. Es ist schon in Ordnung. Die haben sich auch viel Gedanken gemacht, und da wirklich, also schon allein, wie sie eben die Settings mit quasi, wie sie Hogwarts dargestellt haben, ja. Da bin ich fein mit, sagen wir mal so grundsätzlich.
Ja, das ist schon sehr cool gemacht, ja.
Auf jeden Fall. Also es ist eine, sie haben die Welt schon relativ gut im Rahmen ihrer Möglichkeiten dargestellt. Aber sind wir mal ehrlich, es ist auch echt schwer, diese Bücher filmisch umzusetzen, weil, das ist mir nämlich eigentlich dann auch irgendwann mal klar geworden, als ich mir das nochmal quasi, ja, weiß ich, das Hörbuch oder eben das Buch nochmal zu Gemüte gezogen habe, nachdem ich gerade einen der Filme gesehen hatte. Es ist ja eben so, dass sie die Figuren, also natürlich Harry, ja sehr viel denkt in dieser Sache. Mhm. Und sowas kannst du nun mal filmisch extrem schlecht umsetzen. Das muss man irgendwie versuchen, anders hinzukriegen. Und ja, es ist, wie es ist, einfach mal. Ich find's vor allen Dingen sehr schön, dass J.K. Rowling auch quasi damit so ein bisschen diesen Kontrapunkt gesetzt hat zu, ja, sagen wir mal, den Geschichten, in denen weibliche Hauptrollen ja dann eben vorhanden sind, die logischerweise immer am Denken sind, sondern dass sie tatsächlich eben auch so
wieso sind Frauen logischerweise immer am Denken? Also ich meine, es stimmt natürlich, aber, ja, aber das verstehe ich gerade nicht.
Na, das ist so. Also
Frauen denken mehr als Männer.
Das ist weil, Frauen hören, fangen auch früher mit dem Sprechen an und hören später auf. Also ist so.
Also Entschuldigung mal, also ich meine, da spricht der Richtige.
Ich meinte mit dem Lebensalter.
Also mit dem Lebensalter. Ich glaube, das ist jetzt gerade ganz dünnes Eis, aber ich werde mal so ein paar O-Töne jetzt von unseren Hörerinnen mal vorlesen, weil wir haben nämlich recht viel Post dazu bekommen. Offensichtlich auf den Aufruf Harry Potter, da haben sich einige dazu berufen gefühlt, mal zu kommentieren und was dazu zu sagen. Und Tina zum Beispiel, auch eine sehr treue Seele und gute Hörerin Hörerin der ersten Stunde fast, von uns, die hat auch ein Problem mit den Filmen, ja. Also sie schreibt erstmal, ich mag die Welt in der Welt, dass es quasi London ist, aber in einem verborgenen London. Ich mag die Charaktere, sogar die, die man nicht mögen soll, ja. Nur der, dessen Name nicht genannt wird, finde ich doof, aber er hatte halt eine schwere Kindheit. kann man so sagen, Tina, ja. Ich glaube auch, also das hat eine schwere Kindheit. Und dass Sirius sterben musste und Dumbledore, das verzeih ich Frau Rowling nicht, ja. Da bin ich ich auch total d'accord, ja. Und,
kill und sie sagt your dann darlings. Auch, ich sage es immer wieder, ja, kill ja, your darlings.
Also, nee, das ist echt schwierig. Aber was sie dann auch sagt, sagt sie, allerdings kenne ich nur die Bücher, ich weigere mich, die Filme zu gucken. Das, was ich kenne, und Ausschnitte und kurze Stücke, ist düster und bedrohlich. Das ist nicht mein Harry Potter-Universum. Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Wobei natürlich die Bücher ja schon auch verdammt düster und bedrohlich sind, also stellenweise, also eigentlich über weite Strecken, also ab Band 4 ist es eigentlich
ja, das schon, aber
flächendeckend düster und bedrohlich.
Ja, aber irgendwie ist es so, dass das in den Büchern aber Hogwarts trotzdem immer Hogwarts bleibt. Und in den Filmen ist es ja teilweise echt so, also gerade im dritten, da ist es ja wirklich so, dass Hogwarts ja zu einer fast schon so geisterbahnartigen Sache mutiert. Nun gut, Guillermo del Toro hat ja letztendlich auch schon ganz andere Filme gemacht. Dementsprechend ist er da seinem Stil treu geblieben und es passte insofern natürlich schon, dass das ja, sagen wir mal, so der Punkt ist, wo Harry ja auch quasi so wie soll man sagen, also so eben, er sieht halt Sirius, weiß es aber nicht, hält das für den Grimm und solche Sachen, die es auch durchaus im Buch schaffen, sagen wir mal, ihm den Spaß daran so ein bisschen zu verderben, aber für mich war auch Hogwarts immer eine eher bunte, lustige und pralle Welt.
Ja, das stimmt.
Während es in den Filmen doch tatsächlich ja immer düsterer wird, ja.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und was ich sehr schön finde, dass offensichtlich viele Hörerinnen auch oder auch wahrscheinlich Hörer und überhaupt Menschen richtige Harry Potter Tradition haben, so wie andere Leute, die dann immer irgendwie an Weihnachten Sissy Filme geguckt haben, so unsere Generation, also du wahrscheinlich nicht, aber ich.
Doch, natürlich.
Genau, dass sich da inzwischen wird halt dann auch Harry Potter geguckt an Weihnachten. Also hat also Nicole schreibt, dass sie sich also jetzt schon wahnsinnig auf Weihnachten freut. Da wird sie sich nämlich wieder alle Filme reinziehen und,
wow,
und sie ist auch.
Das ist ein Brett.
Ja, und sie ist auch ein riesengroßer Fan und sie findet eben besonders schön die tiefe Freundschaft zwischen Harry und Hermine und Ron und dass Harry von den Weasleys so liebevoll aufgenommen wurde und ja, und sie mag auch diese ganzen anderen schrulligen Charaktere, ja, so Sybil Trelawney beispielsweise findet sie ganz cool und Luna natürlich und Hagrid und sogar auf Snape mag sie auch.
Also jetzt mal ehrlich, Snape, auch wenn er vielleicht dem Charakter im Buch nicht eins zu eins entspricht, den finde ich wirklich mit am besten getroffen.
Ja,
ja,
absolut.
Weil er ist wirklich so ein grandioser Schauspieler und wir haben ja schon drüber gesprochen, oder du hast es schon gesagt, der Cast von diesen ganzen Filmen ist ja wirklich ein Hammer. Ernsthaft, ja, bis auf so gewisse, Sachen, die man eben sich anders vorstellen würde. Aber die Schauspieler an sich sind schon echt gut.
Absolut. Also kann man gar nicht sagen, dass das wirklich auch super detailliert und liebevoll und wirklich bis in die kleinsten Nuancen durchproduziert und das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber
weißt du,
kommt halt nicht an die Bücher ran. Ja,
ja, eben, die Bücher, also vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie viele eben so Kleinigkeiten, die einfach nebenbei passieren, die so Anekdotencharakter eigentlich irgendwie haben, aber so diese kleinen Nebenplots und sowas in der Richtung. Und das ist das, was gerade diese Sache so lebendig macht irgendwie. Ja, und vor allen Dingen finde ich es auch so schön, dass sie eben quasi ihre Charaktere manchmal selber nicht so richtig ernst nimmt, so wie das Leben eben auch ist. Manchmal macht man sich halt nur mal zum Obst oder, also ich muss gerade so an die Szene denken, wo Valentinstag ist und dieser Zwerg sich auf Harry draufsetzt, um ihn festzuhalten, während er dann das Gedicht von Ginny vorträgt. Es ist so geil, ja. Das ist so auch wieder so schön absurd und zeigt einfach so, es ist zwar eigentlich unsere Welt und irgendwie aber ganz anders. Und das ist das, was ich auch wieder, was mich ganz am Anfang total hatte, als ich irgendwie so mitbekommen habe, ey, das spielt ja in unserer Welt, wirklich unserer Welt, aber eben auch irgendwie wieder nicht, weil Fantasy war für mich früher tatsächlich immer eher sowas wie diese typische High Fantasy. Urban Fantasy habe ich vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen gehabt, aber als dann quasi in dem ersten Teil ja ganz zu Anfang so darüber berichtet wurde, Harry dann zu Mrs. Fig musste, wenn die nach Mallorca geflogen sind, da hat es für mich erstmal so Klick gemacht, ja. Das spielt ja in dieser Welt irgendwie. Und spätestens in dem Moment hatte es mich komplett. Ja, und ich habe dann ja tatsächlich ähnlich wie du auch immer gefiebert, wann nun endlich der nächste Teil rauskommt. Und ja, gut, ich bin mit den Deutschen, ja, logischerweise, weil ja eben das erste Hörbuch das war, bin ich auch quasi, habe ich angefangen und hatte dadurch ja dann auch den großen Vorteil, dass ich nach und nach die Sachen mir reinziehen konnte. Ich habe erstmal auch wirklich mit den Rufus Beck Hörbüchern weitergemacht, bis ich dann irgendwann mir dachte, oh nee, scheiße, du musst jetzt unbedingt gucken, wie es weitergeht. Und natürlich waren ja die englischen Bücher immer viel früher draußen. Ja, und da dachte ich mir, geil, machst du sofort, holst du dir das Ding. Ich habe auch so viel gelernt, weil sie ja eben so diese Umgangssprache damit ja auch so schön irgendwie mit reinbringt, auch wenn sicherlich viele Native Speaker sagen werden, naja, was man so Umgangssprache nennt, das ist ja dann doch eher so ein bisschen abgehoben oder so ein bisschen nebendrin, die sprechen trotzdem, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, und das finde ich eben, ja, das gehört einfach da auch hin.
Ja, das finde ich eben auch. Also ich habe eben auch wirklich auch das Gefühl gehabt, dass mir das also jetzt auch für mein englisches Sprachverständnis einfach irrsinnig viel gebracht hat, hier Harry Potter auf Englisch zu lesen. Also ich meine, man lernt ja da auch die absurdesten Vokabeln, ja. Also was man da, wann hat man schon irgendwie das Vokabular für Zauberstab oder irgendwie Umhang oder was sonst was? Irgendwie,
ja, genau. Also ja, Harry hatte dazu auch noch mal was zu sagen. Die eine der ersten Vokabeln, die er da wahrscheinlich lernen durfte und die ihn ja bis zum Schluss gut begleitet hat, was ja quasi sein Signature-Zauberspruch wurde, was ihm ja später tatsächlich so ein kleines bisschen auch fast schon einiges gekostet hätte, es hat ihn ja einiges gekostet.
Es hat ihn einiges gekostet.
Wow, wenn ich da jetzt gerade wieder dran denke, das war das eigentlich, also ich hab der Rowling Dumbledore und auch Sirius mehr oder weniger verziehen halbwegs.
Echt?
Aber Hedwig. Oh nein, das geht.
Ja, Hedwig, also ich meine,
das war schlimm. Das, da musste ich echt schlucken. Und ich musste das Buch erstmal einen Moment weglegen.
Ja, also das Hedwig war in der Tat schlimm, aber schlimm fand ich auch den, Gott, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, der eine Weasley-Zwilling.
Ja, ich weiß jetzt gerade, ob es George oder Fred war.
Ja, ich glaube, es war
dann
George.
Holy war.
Ja. Das hat mich auch echt krass mitgenommen. Ja. Also den fand ich auch.
Aber, also weißt du, ich kann's, ja, es hat mich auch natürlich mitgenommen, aber ich war schon so ein bisschen drauf vorbereitet, weil ich ein Interview mit Rowling gelesen hatte im Vorfeld zur Veröffentlichung des letzten Teils. wo sie davon sprach, so nach dem Motto, ja, also ihr könnt euch, ihr könnt davon ausgehen, dass letztendlich alles gut wird, zumindest für die, die überleben. Und dementsprechend war mir klar, okay, da kommt noch was. Ja, war deswegen so ein bisschen darauf vorbereitet, dass da irgendwer noch von seinem Ableben Gebrauch machen wird. Und letztendlich sind wir mal ehrlich, leider ist es ja im Leben so, dass es immer mal wieder irgendjemand trifft. Und leider auch immer mal wieder jemand, von dem man nicht möchte, dass es ihn oder sie trifft.
Naja, aber das die macht es halt so viele sind, dann war es einfach wahrscheinlich, dass da
ja, richtig, ja, allein vom Gesetz der großen Zahl her sozusagen. Ja,
das war also, wirklich.
Ja, es ist einfach so, dass das aber auch die Lebendigkeit dieser Geschichte wieder bewirkt. Ja, dass es eben auch Leute trifft, von denen man es eigentlich nicht möchte.
Das stimmt. Aber ich finde es wirklich hart. Ich finde es auch immer noch hart, obwohl, also selbst wenn ich mich bemühe, jetzt mal diese Geschichten, und ich kann sie eigentlich nicht wirklich auf kollegialer Ebene betrachten. Ja, also das schaffe ich kaum. Also da muss ich mich wirklich total, muss ich versuchen, es extrem zu abstrahieren, dass ich sage, ja, jetzt, wie hätte ich das so gelöst oder sonst was? Nein, ich bin einfach, da bin ich immer total Fangirl. Ja, da komme ich nicht aus der Nummer raus, weil ich also, da irgendwie.
Die ist so, sie ist wirklich von ihrem Vermögen, eine Welt zu schaffen, so weit weg von allem, was ich bisher mal für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich da auch einfach nur sagen kann, well done, und es ist schon alles in Ordnung. Ich verzeih ihr da vielleicht auch die eine oder andere Sache, die sie angeblich von woanders übernommen hat oder vielleicht auch wirklich von woanders übernommen hat. Ja, so what? Ich meine, es ist auf der anderen Seite schön, wenn sie vielleicht irgendwie so Sachen wie Quidditch, wenn es das vorher schon gab, oder die Todesser, so in der Richtung, wenn sie das in einen passenden Kontext gestellt hat.
Naja. Also was ich allerdings ein bisschen schwierig fand, also bei zwei Büchern, also ich glaube, das waren die Bände 5 und 6, die ja auch, sag ich mal, sehr, sehr umfangreich sind und wirklich sehr dick, wo ich mir dachte, Also das ist so wirklich so der einzige Punkt, wo ich mir denke, jetzt mal ja aus so professioneller Sicht, ob sie da, ob da das Lektorat nicht zu gönnerhaft war. Da hätte man ein bisschen straffen können an so der einen oder anderen Stelle.
Die wäre in kürzer auch gegangen, da hast du recht.
Ja, also das war teilweise, okay, ja jetzt, vor allen Dingen, es hat dann einfach auch nicht mehr, also ich habe ja nichts dagegen, wenn was episch ist, wenn es denn die Geschichte dann trotzdem noch weiterbringt, und das ist ihr ja meistens gelungen. Also das finde ich eben auch, und das finde ich ganz großartig bei ihr, sie erwähnt dann mal so in Band 1 oder Band 2 oder immer mal wieder irgendwie so Kleinigkeiten, die man entweder gar nicht wahrnimmt oder zwar nur so irgendwie so Schulterzucken zur Kenntnis nimmt und denkt, okay, was hat denn das jetzt, was hat das jetzt damit auf sich, und plötzlich irgendwie drei Bände später wird das total relevant, dieser Punkt. Ja. Das finde ich so faszinierend. Ich meine, ich kann mir ja oft schon, wenn ich selbst einen Roman schreibe, weiß ich schon irgendwie nicht mehr, was ich in drei Kapitel vorher da irgendwie jetzt drin stehen habe. Und das finde ich total faszinierend. Also wie sie da die großen Bögen schlägt und dann auch so diese Detailversessenheit hat, also das ist Wahnsinn. Das ist wirklich großartig.
Master has given Dobby a shock. Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free.
Der musste jetzt gerade sein, ja, weil ich musste gerade wieder an ihn denken, und vor allen Dingen, weil du eben so gesagt hast, Sachen, Dinge, Leute, die in der einen sah irgendwie als ja, ist auch vorhanden, akzeptiert wurden und später nochmal essentiell werden. Da musste ich auch wieder an die Verfilmungen denken, denn sie wollten ja allen Ernstes Dobby eigentlich aus den Filmen rausstreichen. Und als Rowling das dann irgendwie das Drehbuch vorgelegt bekommen hat, hat sie sich dann auch nochmal so an die Gewand gemeint, ich glaube, ihr solltet euch nochmal überlegen, ob ihr das wirklich machen wollt. Mhm. Ja, nun gut. Ja.
Wobei ich ja zum Beispiel auch kein Dobby-Fan bin. Also mir ist er aber auch tierisch auf die Nerven gegangen, obwohl er natürlich eine super wichtige Rolle hat, ist auch klar. Also das ist, ohne ihn gäbe es da einige Szenen Dobby, nicht, auch sehr relevante Szenen.
Ja, genau. Ja, mir, ist ja gut, Dobby. Wir mögen dich trotzdem.
Ich fand den auch, ich dachte, vor allen Dingen, den fand ich dann im Film auch so eklig. Ich habe mir den viel putziger vorgestellt. Der ist doch echt total eklig im Film, findest du nicht?
Naja, gut, also diese Haut, die wirkt halt eben nicht so richtig lebendig irgendwie. Genau.
Also, ja, weiß auch nicht. Also, ja, ist so, also, ja, nein, aber natürlich sind die Hauselfen da wirklich wichtig und gerade Dobby, also klar, man hätte den auf gar keinen Fall rausstreichen können, also aus den Filmen. Aber, also Dobby ist jetzt keine meiner Lieblingsfiguren. Jetzt, hast du denn irgendwie so eine absolute Lieblingsfigur aus dem Harry Potter-Universum?
Eine absolute Lieblingsfigur. Wow, schwierig, schwierig, schwierig. Also jetzt mal abgesehen von Harry, meinst du jetzt?
Ja, der übrigens auch überhaupt gar nicht meine Lieblingsfigur ist.
Also da muss ich wirklich sagen, ich habe mich in Anführungsstrichen, also so diese, gerade wenn es jetzt darum ging, immer wieder an sich, an seiner Wahrnehmung oder sowas zweifeln oder so in der Richtung, da habe ich mich durchaus, sagen wir mal, in früheren Zeiten wieder drin gefunden. Mhm. Insofern ist er schon wirklich einer meiner Lieblinge. Ansonsten, ja, also ich finde Minerva McGonagall ist dieses nach außen so absolut strenge, aber du weißt ganz genau, dass ein wirklich großes Herz auch in ihr schlägt, ist wirklich eine meiner Favorites. Und letztendlich rückblickend betrachtet auch Snape.
Ja, gut, also Snape hat natürlich einfach den grandiosen Vorteil eines fantastischen Abgangs, ja. Das ist, ich meine,
besser. Du, vor allen Dingen, nach dem, was ich inzwischen entweder durch Zufall bei Facebook oder bei Pottermore, was jetzt inzwischen ja Wizarding World heißt, auf der Internetseite, was ich da so gelesen habe, da dachte ich mir nur, Scheiße. Also, ich kann ja jetzt vielleicht einfach nochmal, weil du sagtest so, dementsprechend entnehme ich, dass du das also noch nicht irgendwie dir mal reingezogen hast oder so. Ich habe mal quasi irgendwo eine, naja, ich nenne es jetzt mal Abhandlung gesehen. Ich weiß nicht, ob das direkt auf Pottermore war oder ob es wirklich daraus dann aber bei Facebook gepostet wurde. Dass tatsächlich die mehr oder weniger die ersten Worte, die Snape zu Harry sagt, die haben auf der Metaebene, wenn man es, glaube ich, in der Sprache, in der viktorianischen Sprache der Blumen betrachtet, haben die so eine Tiefe, dass ich mir sagte, das kann die doch nicht ernsthaft schon so gemeint haben. Musst du dir mal angucken, ist Hammer. Also auch, wenn es jetzt darum geht, Snape und Lily und oh, also da sind wirklich, da ist so eine Tiefe drin, die man selbst, also die noch über das hinausgeht, was du meintest, dass sie da so Easter Eggs drin versteckt hat. Das finde ich, also es kann natürlich auch sein, dass da jetzt Sachen reininterpretiert wurden, die sie entweder unbewusst richtig gemacht hat oder die sie nie für notwendig erachtet hatte oder was auch immer, an die sie gar nicht gedacht hatte und die aber letztendlich jetzt dann, so wie man es in ein Bild reininterpretiert, da reininterpretiert wurden. Aber da sind Sachen drin, ich kann es leider jetzt nicht mehr wiedergeben. Oder wenn, dann würde ich es wirklich in einem sehr laschen Abklatsch wiedergeben. Und ich möchte mich ja nicht irgendwie blöd produzieren oder sowas in der Richtung, weil ich möchte ja nicht noch Snape auf die Barrikaden bringen.
Are you incapable of restraining yourself, or do you take pride in being an insufferable know-it-all?
Danke.
Genau. Diesen O-Ton könnten wir dir eigentlich, den möchte ich bitte mal so auf. Ich hätte auch gerne ein Soundboard, damit ich auch mal irgendwelche Sounds einspielen kann.
Kannst übrigens ein Soundboard, also du kannst dir so eine App für dein Handy runterladen, Handy dann einfach mit in deinen Mixer rein und dann kannst du auch immer raufhauen. Immer raufhauen.
Ja, okay. Genau. Also,
ja gut, also das fände ich durchaus mal witzig, wenn auch ich mal überrascht werde.
Sehr gut. Das überlegen wir uns noch, wie wir das mal mit dem Setup so machen. Aber jetzt nochmal zurück zu Snape und, sag ich mal, dem Subtext und allem, was so dahinter steckt. Das finde ich eben auch total faszinierend. Hat sie das alles vorher gewusst? Ja oder nein? Das finde ich ist so die große, große Frage. Und ich meine, das wird sie ja auch ständig in Interviews, wurde sie das ja schon gefragt und wird sie vermutlich immer noch gefragt. Und ich kann mich aber nicht erinnern, was sie wirklich immer dazu sagt. Wahrscheinlich ist es auch eher so. Also sie hat gesagt, ehe sie mit dem Band 1 angefangen hat, wusste sie das Ende. Ja, sie kannte das Ende der Saga. Okay, also das ist jetzt aber auch nicht so, das finde ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig überraschend, weil.
Das muss man für eine Reihe, wenn man das wirklich, das weißt du ja selber sehr gut, das muss man schon wissen.
Das sollte man dann schon wissen. Aber was ich dann eben, also das kenne ich jetzt eben nur so von meinem eigenen Schreiben, dass ich dann manchmal eben viele Sachen nicht weiß. Und ich schreibe und schreibe und manchmal wundere ich mich, was ich da gerade schreibe. Und früher habe ich dann irgendwie manchmal dann an diesen Stellen, wenn ich mich angefangen habe zu wundern, habe ich dann Panik bekommen und mir dachte, oh Gott, das kann ich nicht und hin und her. Und inzwischen mache ich aber einfach weiter, und weil ich so das Vertrauen habe, dass ich offensichtlich instinktiv oder dass mein Unterbewusstsein schon weiß, was es tut. Ja? Also auch wenn der Rest von mir eben keine Ahnung hat, aber irgendwie mein Unterbewusstsein, dass dann in dem Moment meine Finger steuert oder sowas, weiß schon, was es tut. Und in den allermeisten Fällen funktioniert das dann auch. Und das finde ich total spannend. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass selbst wenn sie es nicht bewusst geplant hat, und ich glaube, dass man, also gerade diese Snape und Lily Story, die kann sie nicht so detailliert, also das ist so, weil dann hätte sie, wenn sie das die ganze Zeit gewusst hätte, dann wäre ihr das so schwer gefallen, den Snape über irgendwie 6 Bände als die absolute Hölle darzustellen. Und ich meine, das glaube ich
nämlich nicht, weil ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich habe ja auch so eine Geschichte, bei der ich von Anfang an wusste, was da mit bestimmten Personen gehauen und gestochen ist. Und ich habe so einen Spaß dran gehabt, sie nach außen quasi komplett anders darzustellen und habe mich echt diebisch gefreut, so, wann kommt denn endlich der Punkt, wo man dann einfach mal Schnapp macht und dann wie jetzt, ja, und dieser Effekt, wenn du das schaffst, beim Leser irgendwie zu erreichen, dass plötzlich dieses kommt, what? dann hast du es wirklich geschafft, finde ich.
Ja, dann hast du es wirklich, hast du es denn geschafft, Christian? Soll ich jetzt mal lesen, was du da geschrieben hast? Das muss ich jetzt mal, muss ich dann, glaube ich, mal überprüfen. Dann werde ich dir sagen, ob du es auch so geschafft hast.
Nein, habe ich nicht.
Das ist nämlich wirklich, also gerade wenn man sich doch mal, und ich habe den Snape echt gehasst, also so richtig. Den habe ich, also ich weiß, ich habe ihn, glaube ich, so sehr gehasst, wie ich irgendwie Mrs. Umbridge gehasst habe oder
ja,
so.
Na, also
und, und dann, ich meine, da gibt es ja doch einige echte Hasskandidaten. Und dann, wenn man da schon mal so eine starke Meinung hat, dann finde ich es ja irre schwer, da so ein Vorurteil plötzlich eben mit einem Schnipser auf 180 Grad zu drehen, ja. Und das, ohne dass es unglaubwürdig wirkt. Und es war eben, und das ist so unfassbar gut, wie sie das gemacht hat. Und also es ist eine der anrührendsten Szenen überhaupt. Und ja, also das hat mich komplett umgehauen, das finde ich. Also wahrscheinlich hat sie schon irgendwie einen Plan gehabt, ja, also wahrscheinlich.
Ich denke schon.
Aber ob sie all diese Details wusste, die dann, also sie wirklich jetzt mal, also den groben Plan, was sie mit ihm wollte, hatte sie bestimmt gehabt, aber dass das dann alles so zusammenfällt, man weiß es nicht, keine Ahnung. Also das finde ich auch total faszinierend. Aber witzigerweise, um jetzt nochmal auf meine Eingangsfrage zurückzukommen mit den Lieblingsfiguren, dass du dann tatsächlich, jetzt mal abgesehen von dem jugendlichen Trio, dann Minerva McGonagall als erste erwähnt hast, finde ich total spannend, weil das ist nämlich auch tatsächlich meine Lieblingsfigur. Die ist, ja, also deswegen.
Ich muss gerade so an die Szene denken, so nach dem Motto, wo Potter wieder in Detention zu ihr geschickt wird und sie so nach dem Motto, setz dich doch. Nein, ich stehe lieber. Mach dich nicht lächerlich, setz dich hin und nimm Keks. Ist so geil, ne?
Ja, das ist wirklich. Und aber ich habe mir die einfach, weißt du, ich habe mir die ganz anders vorgestellt, als sie dann im Film da gezeigt wird. Wie? Also für mich war sie, deutlich jünger. Also ich hätte sie jetzt mal so altersmäßig, hätte ich sie auf, keine Ahnung, irgendwas zwischen 40 und 50 oder sowas mal eingeordnet. Mhm. Und eine sehr große, schlanke, sehr beeindruckende Gestalt. Also ich meine, natürlich ist Maggie Smith auch eine beeindruckende Gestalt, aber es ist halt einfach eine alte Frau, ja. Und ich habe mir, ich habe mir die irgendwie viel jünger, viel kraftvoller, dynamischer, und das, so wird sie ja auch in den Büchern dargestellt. Also ich meine, die kann ja einfach irre viel, die kann ja auch kämpfen wie eine Bekloppte. Ja? Die ist wirklich richtig gut, ist eine so mächtige und machtvolle Zauberin oder Hexe, dass man, das finde ich, ist so ein bisschen hintrunter gefallen. Und es wird ja, ich meine, in den Büchern steht drin, dass sie lange schwarze Haare hat und ja, also und ich fand die so irre cool. Also die ist
nothing. Gives a student the right to walk about the school at night. All four of you will receive detention.
Damit wir das auch mal gesagt haben.
Und das war eben halt auch so, aber das da eben, da klingt sie halt wieder so dieses Gouvernantige, ja, dieses Maggie Smith-artige, Gouvernantige. Ja,
witzigerweise habe ich sie mir schon eigentlich so, vielleicht jetzt vom Alter nicht, aber ich habe sie mir schon als grundsätzlich eher mit einem Besenstiel im Hintern vorgestellt. Also so im Sinne von, dass sie nach außen extrem eben die korrekte, geradlinige und auch sehr harsche Person gibt. Aber wenn man quasi mit ihr face-to-face irgendwie alleine ist, dann lässt sie eben durchgucken, dass sie ein ganz normaler Mensch ist und eben vor allen Dingen ein großes Herz hat.
Ja, klar. Also dass sie so einen Besenstiel im Arsch hat, ist ein sehr schönes Bild, aber das teile ich total. Also dass sie wirklich so eine ganz zugeknöpfte, sehr strenge und sowas ist, aber eben trotzdem jünger und insgesamt dynamischer. Man kann auch mit Mitte, Ende 40 einen Besenstiel im Arsch haben und irgendwie cool sein, glaube ich. Also
Ja, aus der Nummer kommen wir jetzt wieder nicht mehr raus.
Ja, kommen wir wieder nicht günstig raus. Aber jetzt fällt mir bei der Gelegenheit ein, sind wir nicht eigentlich schon am Ende unserer Sendung? Also ich. Expecto
Patronum! Ja, ich glaube, die Dementoren kommen langsam. Insofern, wir haben die Stunde ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Minerva uns in Detention geschickt hat, geschafft, sozusagen. Ach, ja. Obwohl, nein, das passt insofern nicht, weil wir haben ja vorher wieder ein paar Fehlversuche mit drin, die hier auf die Zeit auch noch zählen. Insofern haben wir noch viel Zeit.
Okay, also kann ich mich nochmal um Kopf und Kragen reden. Ich finde, eigentlich haben wir wirklich jetzt einen schönen Bogen geschlagen, oder?
Ich finde auch.
Also ich meine, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 3 bis 4 Stunden über Harry Potter reden.
Natürlich, da könnten wir ganze Reihen von Podcasts mitfüllen. Und ich denke aber, wir sollten es jetzt dabei bewenden lassen. Ja, für den Fall, dass ihr, liebe Leute, einfach nochmal beim Hören sagt, aber das ist etwas, worüber ich eure Meinung unbedingt nochmal hören möchte. Yay, machen wir gerne. Wie wäre es, wenn wir irgendwann mal so eine Art Frequently Asked Question über ja, zum Beispiel Harry Potter oder andere Sachen, die wir dann später nochmal anreißen werden, machen, können wir alles mal tun.
Können wir alles tun? Also ihr könnt uns gerne ihr Fragen stellen, schriftlich, oder ihr könnt uns auch Sprachnachrichten über Facebook oder wie auch immer ihr mit uns verknüpft seid, schicken. Dann könnten wir die sogar, oder vielmehr Christian kann sie dann auch live einspielen, damit wir eure Stimmen auch hören und damit ihr euch dann auch mal hört, wenn ihr das wollt. Mhm. Das können wir also auch alles machen. Also haut raus. Ansonsten haben wir für die nächste Folge eigentlich schon wieder einen ganz hübschen Plan. Aber den verraten wir noch nicht, oder?
Nein, natürlich verraten wir den nicht. Ja, aber wir legen uns jetzt hin, würde ich mal sagen. Wie immer.
Weißt du, was ich gerade, ich habe gerade eine E-Mail bekommen.
Na nun.
Und die endet mit den Worten: Wir freuen uns sehr, dass du mit uns gemeinsam die Welt sauberer machst. Ein schönes Wochenende. Ich muss dazu sagen, heute ist Montag. Wir nehmen an einem Montag auf. Ich finde es echt fragwürdig, dass man mir an einem Montag ein schönes Wochenende wünscht.
Ach so, ein schönes Wochenende. Ja gut, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte mir, ja, sauber machen, okay.
Ja, also erstmal, wir freuen uns sehr. Also ich habe bei so einem Öko-Dealer Bio-Dingens Waschmittel bestellt, ja. Oh. Und irgendwie, jetzt mussten sie erstmal irgendwie, weiß ich nicht, ihre Seifenlauge oder sowas ansetzen. Es dauert jetzt schon ein Weilchen, bis da mal was kommt, und offensichtlich schicken sie mir jetzt mal dieses Waschmittel, und dann enden sie also mit den Worten: Wir freuen uns sehr, dass du mit uns gemeinsam die Welt sauberer machst. Ein schönes Wochenende.
Ja, du weißt natürlich nicht, ich meine, man neigt ja dazu, sich vorzustellen, dass so eine E-Mail quasi auf Knopfdruck sofort da ist, wo sie hin soll, aber mitnichten. Also ich habe es auch schon mal erlebt, dass eine geschäftliche E-Mail aufgrund irgendwelcher Irrungen und Wirrungen, die sie erstmal noch durchlaufen musste, tatsächlich auch ein paar Tage später kam, und vielleicht ist eben diese schon am Freitag geschrieben worden.
Ja, du bist einfach zu gut für diese Welt. Weißt du, ich wollte jetzt ein bisschen lästern, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist, so wird es gewesen sein. Man hat diese Mail am Freitag geschickt, und es liegt total an mir, dass ich verstört bin, wenn man mir am Montag ein schönes Wochenende wünscht.
Nein. Das ist schon nicht normal. Da hast du recht. Ja.
Ja. Ja. Na gut.
Aber ihr anderen, ihr dürft euch gerne eine schöne Woche machen. Ihr dürft euch auch gerne ein schönes Wochenende machen, vielleicht auch mehrere, bis ihr uns dann zum nächsten Mal hört mit unserer noch nicht veröffentlichten Idee für die nächste Folge. Ja, macht's hübsch, würde ich sagen.
Genau, bis bald, viel Spaß, tschüss.
button.